Herzlich willkommen. Ich stelle mich noch einmal kurz persönlich auch vor, denn die neuen Gäste in der Bibelschule kennen mich noch nicht, aber werden mich noch kennenlernen. Also Kurt Schneck, Baujahr 1950, verheiratet mit meiner Frau. Wir haben auch 2, 3 Kinder und etliche Enkelkinder. Die haben wir zu Weihnachten fast alle grundsätzlich absolviert. Wir sind bei uns auf der Burg gewesen in Sternberg. Ich war ganz lange Zeit hier im Haus als Lehrer, als Referent, als Bibellehrer für Freizeiten und so weiter tätig, zuletzt auch in der geistlichen Leitung und bin dann 2015 in den Ruhestand gegangen und da eben nach Kärnten gezogen. Ist ein wunderschönes Land. Wir haben da von der Familie meiner Frau einen Alterssitz, eine Burg. Das gehört zu den Skurrilitäten in meinem Leben, das, weil ein wenig feinfühliger Pädagoge das einmal so gesagt hat, dich haben wir wie aus dem sozialen Kohlenkübel geholt, so wie man Dreck von der Straße abkratzt. Ich habe eine ziemlich schwierige Geschichte gehabt und es hat dem Humor Gottes gefallen, dass ich die allermeiste Zeit meines Lebens in Schlössern wohne und auf Burgen hause. Das war sogar das Kinderheim Leonstein, das war schon Schloss Leonstein. Also, und dann Schloss Klaus, Burg Klaus und jetzt am Ende Burg Sternberg, da bin ich zu Hause. Sonst Schuhgröße und Halsweite kann man dann in der Pause oder am Ende erfragen, geht aber nur gegen Gebühr, dass man das hat. Ja, muss ja leben. Dann werden wir gleich ein paar Sachen austauschen mit Fragen und schauen, wo das für uns schlagend wird. Ich würde auch wirklich einladen dazu, ihr habt das Buch gelesen und wenn ihr besondere Fragen habt oder besondere Eindrücke rasch vermitteln wollt, tut euch keinen Zwang an, es ist hiermit offen. Ich mache mir Notizen, falls etwas drinnen ist, wo ich dann besonders darauf eingehen muss. Was ist euch beim Lesen dieses Buches aufgefallen? Was kam als Frage, als Entdeckung auch, als Eindruck? Habt ihr da was? Fühlt euch völlig frei. Ich bin dann für die unzulänglichen Antworten zuständig. Wir können Kaffee trinken gehen, es ist alles klar zum Buch der Offenbarung. Herrlich, ja? Und ganz laut, damit es alle gut hören.
So dass ich das mit dem ersten, zweiten Tod, wer dann stirbt, wer wieder aufersteht, nicht so ganz verstanden habe und auch jetzt noch nicht so detailliert in Studienbibel nachgeschaut habe, was so Zeichen wie das mit dem Kilo Weizen oder sowas heißt.
Okay. Ja, wir haben in diesem Buch eine unglaublich reichhaltige Bildersprache und da muss man das Buch zunächst einmal fast wie so ein Vokabelheft entschlüsseln, dass man versteht, was da der Inhalt sein könnte. Ja.
Ja. Relativ am Ende von der Offenbarung dieses Leben außerhalb der Stadt.
Ja.
Wenn man manchmal sieht, irgendwas von Feuersee, dann scheint man aber außerhalb von Jerusalem leben zu können.
Ja, das ist eine kuriose Frage, die habe ich selber noch nicht wirklich lösen können. Das sind zwei Bilder, man kann höchstens eine Betonung setzen in die Richtung, was der Gehalt des Bildes ist, aber was die Realitäten angeht, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Also einerseits ist ja alles im Feuersee, was nicht mit Gott sein will, und dann krebsen aber immer noch welche draußen rum. Ja, ich weiß noch nicht genau. Ich habe dann nachgeschaut im Kommentar. Schweigen sich alle aus. So, gut, ja, danke.
Man sieht oft 7 Geister Gottes. Und ja, was sind diese Geister? Was sind die Beziehungen mit.
Gut, kommen wir hin. Das geht in der Auslegung der Reihe nach durch, danke. Ja. Okay. Danke.
Johannes irgendwie vom Geist Gottes ergriffen wurde oder vom Geist Gottes irgendwie
Ja, er geriet in Geist.
Genau, das würde mich interessieren, was das genau bedeutet oder wie man sich das vielleicht etwas vorstellt.
Mhm. Wir kommen dahin, klar, ja.
Ich finde manchmal so schwierig zu checken, welches Tier, welches Monster es genau gemeint ist. Zum Beispiel auch wenn von der Redis 17 steht zum Beispiel, das ist ein Tier, das sowohl der siebte König ist, aber auch der Art.
Ja. Gut, da gibt es Antworten, das ist nicht so schwierig. Ja?
Es geht auch viel darum, dass man durchhalten muss. Es steht zum Beispiel, dass niemand deine Krone nehme. Also, dass es einem wieder weggenommen wird. Das hat mich auch interessiert.
Okay, die Frage nach Krone, nach Lohn, was einem da genommen wird, womöglich, ja?
Mhm.
Merkte schon, dass es sehr einfach werden dürfte, ein wasserdichtes Schema und einen fröhlichen Endzeitfahrplan zu erstellen. Ja, ja, ist nicht so einfach, ja.
Das mit den Mahlzeiten, was genau ist das? Und da stand, wir können es verkaufen.
Ja. Gut, ja. Ich gebe jetzt nicht alle Antworten gleich vorweg, sonst ist die Luft da schon mal raus. Außerdem wäre es nur oberflächlich. Wir kommen zu diesen Stellen überall hin. Ja?
Ich habe mich gefragt, wer heute noch die sieben Gemeinden sind.
Ja. Du bist nicht fern vom Reich Gottes mit deiner Sichtweise. Ja, ja, das ist so die spannende Sache. Wenn mir jemand das Wort Entrückung im Buch der Offenbarung zeigen kann, dann hat er eine Woche auf Schloss Klaus frei Kost und Logis gewonnen. Das ist eine der überraschenden Sachen. Das Wort Entrückung kommt überhaupt nicht vor als Substantiv in der Offenbarung. Dass etwas entrückt wird zu Gott, kommt an einer Stelle vor, hat aber nichts mit der Gemeinde zu tun. Und dass zum Beispiel jemand aufgefordert wird, aufzustehen und heraufzusteigen, kommt an zwei Stellen vor, hat aber auch nur bedingt was mit der Gemeinde zu tun. Also ganz vieles, was man macht, so um Entrückung in der vor der Trübsal und mitten in der Trübsal oder nach der Trübsal und so weiter. All das zeichnet sich in dem Buch gar nicht wirklich klar ab. Ist vielleicht auch das Thema. Und mein flapsiger Spruch zu dem Thema ist ganz schlicht und ergreifend. Wenn Entrückung ist, das werdet ihr merken. Verlasst euch drauf. Entweder weil ihr doch hier herumhockt oder weil ihr im Weg seid. Andere statistische Sache nur angemerkt. Israel als Begriff kommt an einer einzigen Stelle vor. Israeliten kommen dann noch an ein, zwei Stellen vor. Zu sagen, im Buch der Offenbarung geht es ab dem vierten Kapitel nur noch um Israel, das halte ich für eine ausgesprochen spannende Sichtweise. Wir werden uns rantasten. Übrigens, wenn ich bei manchen Sachen sage, da kann ich nicht mit, dann habe ich trotzdem Respekt vor einer anderen Auffassung und lasse die auch durchaus jetzt mal stehen. Ich fange da auch keinen geistlichen Bruderkrieg an oder hole mir die Streitaxt. Nur ich muss die Freiheit haben, sagen zu dürfen, mit dieser Sicht kann ich nicht mit. Das läge mir fern. Und das ist nicht bösartig oder zynisch oder abwertend. Andere Leute sehen Dinge anders aus bestimmten Gründen. Ich sehe sie so und damit müsst ihr in dieser Woche leben. Haben wir noch eine Frage? Jetzt Anmerkung, bitte, ja?
Bei den Posaunen habe ich mich gefragt, ob es immer der dritte Teil von dem, was getroffen wird.
Ja?
Was soll der dritte Teil sein?
Danke, ja. Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ist es eine Auslöschung, ist es ein Entwerden, ein Aufhören oder halt ein Existieren in der Gottesferne? Das ist die Frage, um die es dann oft auch geht. Ne? Ja. Okay, kommen wir hin zu der Frage. Übrigens, wenn ich im Verlauf der Einheiten eine Frage nicht oder zu knapp beantworten sollte, einfach nachhaken, da braucht man noch mehr und so weiter, das mache ich dann gern, wenn es geht. Wir kommen da aber hin, gell?
Vielleicht zum Buch des Lebens noch kurz.
In in Offenbarung 13, ja, das Buch des Lebens, kommen wir hin, ja? Das ist der Plan. Wir schauen es uns an, soweit man es fassen kann. Ja, Fristen und Zeiträume sind ein eigenes Kapitel im Buch der Offenbarung. Gucken wir hin, ja.
Allgemein zu klären, was wörtlich genommen werden darf, was man übertragen muss und was eben.
Schauen wir, ja.
Ja. Kommt oder auch schon da ist, ist vielleicht nochmal ein bisschen genauer.
Ja, müssen wir mal schauen. Ihr merkt schon, wir sind da im Grunde in einer riesen Kiste drinnen, gell? Dazu haben wir noch 22 Kapitel mit einem ausgesprochen dichten, komplexen Text. Mal sehen, was wir da machen können. Ich kann schon und habe Material, das ich verfügbar machen kann, wo ihr auch seht, wie das mit dem tausendjährigen Reich und so weiter zu verstehen ist, das könnt ihr schon gerne haben. Nur es im Detail zu besprechen, ist immer schwierig. Oder wir werden mal sehen, was geht.
Ja. Bei der Gemeinde in Philadelphia wird gesagt, dass manche von der schweren Zeit der Prüfung bewahrt werden, nicht beschützt werden, auch
wenn sie sind. Okay. Will ich bewahren in der Stunde der Versuchung.
Mit einer Leuchte, die von der Gemeinde weggenommen werden.
Ja, Ephesus.
Am Ende ist von einem Engel die Rede, der Johannes alles zeigt, aber am Anfang wurde gesagt, dass durch Gott Johannes das offenbart.
Du kannst beides haben, dass Gott durch den Geist dem Johannes bestimmte Einsichten oder Einblicke gewährt und dann hast du gelegentlich wieder so etwas, das nennt man dann einen Deuteengel. Also ein Engel, der eben die Dinge erklärt und auf bestimmte Dinge hinweist. Und so, Deuteengel. Gut, dann steigen wir mal ein. Ihr habt die völlige Freiheit. Ich sage es gleich einmal dazu. Otto Michi, ein ganz feiner Neutestamentler aus Tübingen, der hat immer diesen einfachen Spruch drauf gehabt, nämlich zu sagen, so wie ich die Dinge heute sehe. Und das nehme ich für mich durchaus auch in Anspruch. Ihr habt ein Handout bekommen, da gehen wir dran entlang, da steht schon vieles drinnen. Ihr müsst daneben aber schon auch Notizen machen, denn wenn ich das alles da reinschreiben würde, dann würde das an die 100 Seiten umfassen. Aber ihr habt vieles hier drinnen, sodass ihr nicht alles abgriffeln müsst. Anderes zeige ich dann über PowerPoint, sodass ihr es gut mitschreiben und da das auch gut verfolgen könnt. Hallo, jetzt haben wir noch mal Besuch und müssen wir schauen, ob wir noch zwei Leutchen unterbringen. Und ihr könnt von mir dann auch in der Pause einen Stick bekommen, wo zwei PowerPoints schon einmal drauf sind. Wer da reinschreiben möchte, ich überlasse es da euch, wie ihr das halten möchtet. Also über das Buch der Offenbarung. Ein paar ganz schlichte, einfache Anmerkungen vorneweg. Manche lieben und schätzen dieses Buch über alles. Ich kenne nicht wenige hochkarätige Prediger und Verkündiger, die sagen, ist mein Lieblingsbuch. Über kein Buch kann man zündender predigen. Und zu Recht, es ist das letzte Buch der Bibel. Es setzt den krönenden Schlussstein, lenkt diesen Blick noch einmal auf die endgültige Vollendung, wenn Christus endgültig alles in allen sein wird. Das heißt, wir kriegen Einblick in die Zukunft und wie diese Zukunft jetzt von Christus gestaltet und bestimmt wird. Manche sind dann in dieses Buch natürlich auch vernarrt, weil es sich so herrlich damit spekulieren lässt. Endzeitspezialisten haben ihr weites Feld hier gefunden, inklusive aller Fehlinterpretationen. Es gibt ein nettes Buch von Franz Graf Stuhlhofer über die Irrtümer der Endzeitspezialisten, wo er einfach ein bisschen nachgerechnet hat und gesagt, Leute, wir haben doch ganz viele Irrtümer da auch, wo wir gedacht haben, das käme so und so und dann und dann und dann ist alles vorbeigegangen und kannst es nur auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgen. Also die einen lieben dieses Buch, andere können mit diesem Buch überhaupt nichts oder nicht viel anfangen. Auch da wieder gibt es Gründe, warum man da so einen weiten Bogen drum macht. Entweder, weil es zu bedrückend oder beängstigend ist. Ich bin in einer Zeit groß geworden, nach den Weltkriegen, sorry, das ist schon eine Weile her, aber auch als dann die ganzen kalte Kriegsphasen gewesen sind in Europa, als wir die Blöcke hatten und so weiter, als überall die Raketen aufgestellt wurden und Pershing 2 oder SS-20 und so. Und wir haben tatsächlich damals unter dem Schatten von diesen Katastrophen gelebt, weil wir nicht gewusst haben, drückt irgendjemand mal auf den Knopf und haben ernsthaft überlegt, was machen wir im Fall der Fälle. Also das ist so 1983, wer das kennt oder noch sich erinnert. Und eine Zeit lang war das unter Christen dann auch so. Man war regelrecht katastrophenlüstern. Also die Szenarios, die wurden geradezu geliebt. Und man hat sich wirklich fast aufgegeilt daran, wie schlimm die Dinge sind. Inzwischen sind die meisten nur noch katastrophenmüde. Und die würden glatt sagen, für mich geht von dem Buch viel zu viel negative Energie aus. Und für eine Generation, die Glück ganz oben auf der geistlichen Agenda stehen hat und mit einem Gott lebt, der sie glücklich machen soll, da ist es nicht verlockend, über Trübsale zu reden, über Druck, über Verfolgung, über Nöte, Anfechtung. Das hält man lieber draußen vor. Manche haben auch Schwierigkeiten mit diesem Buch, weil sie sagen, es ist einfach schwierig und unverständlich. Blickt keiner durch, wie soll man diese ganze Symbolsprache überhaupt kapieren? Das berühmte Buch mit den 7 Siegeln. Ja, und dann gibt es andere, die wiederum sagen, es gibt so viele voneinander abweichende Meinungen und widersprüchliche Auslegungen zu diesem Buch. Woran soll ich mich halten? Ihr kriegt da von mir noch einen kleinen Exkurs dann zwischendrin geliefert. Es gibt 6, 7 Hauptschulen, wie dieses Buch ausgelegt wird. Ich werde auch meine Karten aufdecken und sagen, wo ich mein Ei hingelegt habe. Aber es gibt ganz verschiedene Sichtweisen, wie man an dieses Buch herangehen muss. Vom Unterricht her würde ich sagen, das Ziel wäre mir wichtig, vor allem helfen, den Text des Buches zu verstehen. Das heißt, von daher ist es einfach auch ein Stück weit ein echtes Lehr- und Lernthema. Und ich werde euch nicht ständig geistlich unter die Gürtellinie fassen, sondern ich möchte euch zeigen, wie man mit diesem Buch umgehen kann, was so Hilfen sind beim Verstehen der Texte und so weiter. Das heißt, der Text selbst soll im Zentrum stehen und zu Wort kommen. Und ich gebe zu, das Buch ist wirklich nicht ganz einfach zu verstehen. Und wir haben nur begrenzt oder wenig Zeit. Ich kann auch zu jeder einzelnen Auslegung dann nicht immer die ausführliche Herleitung liefern und wo das schon im Alten Testament steht und so weiter. Müsst mir manche Sachen einfach glauben, so sehe ich es halt. Natürlich möchte ich dann auch fragen, was hat dieser Text mit unserem Leben zu tun, heute, hier? Was ist die Botschaft dieses Buches für dich, für mich? Und da geht es wahrscheinlich nicht in erster Linie darum, dass wir unsere Neugier stillen, sondern dass wir lernen, uns in schwierigen Zeiten zu bewähren. Gelegentlich werde ich Verweise machen auf die biblisch-theologischen, systematisch-theologischen Zusammenhänge, aber nur gelegentlich. Denn wie gesagt, wenn du von diesem Buch ausgehend in das Feld der Eschatologie einsteigst, das heißt in die Lehre der letzten Dinge, dann bist du verratzt, vor allem in einer Woche. Du hast null Chance, da auch nur einigermaßen heil wieder herauszukommen. Eine Abgrenzung möchte ich auch gleich machen. Für mich ist das Buch der Offenbarung nicht eine Reportage über die Endzeit. Ich verweigere mich auch dem, was man Zeitungsexegese nennt. Das ist oft so, man nimmt dieses Buch, dann legt man die Zeitung daneben und dann stellt man beharrlich die Frage, wo stehen wir denn heute? Wo steht denn jetzt der Zeiger auf der Welt nur? Wer hat das Format, Antichrist zu sein? Wo gehört der arabische Frühling hin, Al-Qaida, Dschihad? Bin mir gefragt worden, meinst du, dass Barack Obama der Antichristus ist? Bin ich gefragt worden. Wie ist es mit 9-11, Brüssel, Strichcode, Finanzkrise, Klimakatastrophe, Flüchtlingskrise, was ist das Millionenheer aus dem Osten? Und es wird uns was gesagt, allerdings müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir nicht ständig versuchen, jetzt mit der Zeitung daneben dieses Buch zu lesen. Und dann wirst du eben merken, und ich bin da auch nicht zynisch in der Sache, es geht eins ums andere vorbei, wo du denkst, oh, jetzt geht die Welt unter. Nein, sie dreht sich immer noch. Ist einfach so. Und wie gesagt, ich werde auch nicht mit zahllosen Fakten zur Lage der Welt eindecken. Übrigens, weil jemand gefragt hat wegen dem Drittel bei den Posaunen. Ich habe im neuen Profil, jetzt mache ich es schon, ne? Einen interessanten Bericht drin, in Österreich sind 70% der Tierarten seit im Raum von 25, 30 Jahren ausgestorben. 70%. Also da sind wir bei mehr wie ein Drittel. So, Schluss. Es tut sich schon was und es sind Dinge, wo ich sage, Leute, wacht ihr endlich mal auf? Nun ja. So, wir schauen in unser Handout rein und beginnen direkt mit der Arbeit. Und jetzt muss ich schauen, dass ich das hier völlig in Gang bringe. Überhaupt an? Oder?
Vielleicht muss man den. Keine Ahnung.
Ja, aber das ist es noch nicht ganz. Warum bringt dir das Gönn? Also meine Zeit immer. Jeder Beamer verschieden. Das ist ein aktueller Beitrag zum Thema große Trübsal. So, also Buch der Offenbarung. Über Ziel und Vorgangsweise haben wir uns schon unterhalten. Den Text des Buches verstehen, Bedeutung des Buches für unser Leben, systematisch-theologische Einordnung, wo notwendig und möglich, und diese Abgrenzung, keine Endzeitreportage, keine Zeitungsexegese, mache ich nicht. Es ist also überhaupt kein Buch für diesen wohligen Grusel, sondern auch kein Terror fürs Gemüt. Das Ergebnis des Buches soll kein geängsteter Geist sein, keine Endzeitdepressivität, sondern wenn es irgendwie geht, dann sollten wir dahin kommen, dass wir bei diesem Buch staunen über den Herrn und in die Anbetung kommen, dass wir ermutigt und hoffend aus diesem Buch hervorgehen, dass wir eine frohe und getroste Erwartung haben, Freude über den Sieg Jesu, dass das kommt, endlich und dann endgültig und unwiderruflich und wir nie wieder angefochten werden. Das wäre so ein ganz wesentlicher Duktus, den wir in diesem Buch sehen könnten. Freude über den Sieg, dass er kommt und was er bringt. Ich habe euch eine Einführung hier angegeben und da ist die Frage zunächst einmal gewesen, was sollen wir von diesem Buch erwarten? Nun, die Offenbarung hat 404 Verse. Davon haben 150 Verse Trost, Anbetung und Hoffnung zum Thema. 120 Verse machen Aussagen direkt über Gott und seinen Christus. Nur etwa 150 Verse beschreiben Katastrophen und Gerichte. Das ist schon einmal eine ganz entscheidende Sache. Also es ist nicht das Buch der Katastrophen. Vielmehr geht es um Anbetung, geht es um Christus, geht es um Trost, geht es um Hoffnung, geht es um Ausblick und Vollendung, sodass man am Ende dieses Buches wirklich fröhlich staunend sagen kann, wow, das also ist die Zukunft, die mit Christus kommt, das dürfen wir von ihm erwarten. Wenn ihr weiterschaut in eurem Handout, also was sollen wir erwarten? Nun, es ist eine Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung, das erste Kapitel, der erste Vers. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, eine Offenbarung, die durch ihn oder von ihm gegeben wird. Das kommt also von ihm, was wir hier lesen. Er ist der Autor, Urheberrecht liegt bei ihm und dass er diese Offenbarung gibt, das muss auch die Auslegung bestimmen. Hier redet Jesus höchstpersönlich. Das heißt, wir haben hier dann auch sein Wort über die letzten Dinge. Und sein Wort ist das abschließende Wort. Und in dieser Botschaft ist vieles zuvor Verkündigte auch aufgenommen und zusammengefasst. Also was bei Daniel steht, das fließt irgendwie hinein, obwohl es vielleicht nicht mehr ausdrücklich besprochen wird. Aber es läuft alles auf Christus zu, das bitte ich euch unbedingt zu sehen. Er ist die Figur im Zentrum. Er gibt dieses Buch. Was bei Hesekiel steht, es läuft auf ihn zu und fließt damit ein. Und das bedeutet auch, nachdem wir dieses Buch in der Hand haben, gibt es kein Zurück mehr hinter Christus. Es gibt kein Zurück mehr in das Alte Testament. Und wenn manche Fragen offen bleiben sollten, diese große Frage, was wird denn aus Israel? In der Offenbarung wird das nicht besprochen. Das wäre eine andere Story. Es taucht am Rande auf. Wir werden sehen, wo Israel auch in diesem Buch vorkommt, in welcher Weise auch immer. Aber es geht immer um diese ganz klare Ansage, es gibt kein Zurück hinter Jesus Christus. Auch nicht vor das Kreuz oder irgendwohin. Er hat das abschließende, letzte Wort. kann sein, ich formuliere das auch ganz vorsichtig, kann sein, dass nicht jede noch unerfüllte Prophetie des Alten Testaments vielleicht jetzt noch wörtlich erfüllt wird, vielleicht nur in ihrer Tendenz. Zum Beispiel, wenn es von Gog und Magog die Rede ist im Buch der Offenbarung, wir sehen es klar, das wird erwähnt, aber nicht ausgeführt. Es wird angesprochen und nach einem Vers ist die Geschichte auch schon wieder vorbei. Das heißt, es wird nicht alles noch einmal entrollt. Es läuft alles auf Christus hin. Das heißt, es ist eine Offenbarung von Jesus Christus, von ihm gegeben, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. So, ich halte mich, wenn es irgendwie geht, auch an die Zeit. Ein paar Minuten Pause, die erste Einheit ist schon wieder um.